Ja, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hier ist wieder eine neue Folge unseres Podcasts Erzähl mir mehr und ich freue mich, dass ich auch wieder Sarah an der Strippe habe. Hallo Sarah, grüß dich.
Auch ein Hallo von mir an alle da draußen, an alle 25, die uns hören.
Wir haben gerade schon im Vorgespräch geklärt, es lohnt sich. Für euch machen wir das. Aber wir machen es auch für uns, glaube ich. Also ich bin wieder super gespannt und ich weiß, Sarah,
Ich
du hast
mache
heute
das
ein
heute nur für dich.
du hast ein Thema vorbereitet. Schieß los, ich bin neugierig.
Na, weil wir uns doch immer über so komischen Kram unterhalten und wir auch viel über gestaltende Kunst sprechen, habe ich mir heute vier Alben rausgesucht, die auch Wert auf das Cover Art legen und die auch quasi dann in sich eine schöne Einheit bilden.
Also geht es
Das
um.
Optische, das Akustische und das Inhaltliche auch.
Also es geht um Gesamtkunstwerke, sozusagen.
Ja, würde ich so sagen. Beziehungsweise halt um KünstlerInnen, die sich als KünstlerInnen und nicht nur als Musiker oder als verkaufende Menschen verstehen.
Sehr cool. Kannst du schon einen Ausblick geben, ob wir trotzdem im Underground oder Mainstream sind oder ist es bunt gemischt?
Na, Mainstream tauge ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Also nicht, dass ich mich in Underground auskennen würde, aber da finde ich immer mal irgendwas, was ich dir ranrieseln kann. Du kannst dir die Reihenfolge aussuchen, weil ich habe mir was ausgesucht von sehr minimalistisch bis overwhelming. Und je nachdem, wie müde oder nicht du jetzt bist, kannst du dir aussuchen, ob du still anfangen willst und mit Säbelrasseln enden oder lieber andersrum, dass du besser in die Nacht kommst.
Na, so spät ist es bei mir zum Glück noch nicht. Deswegen fange ich, glaube ich, mit Minimalismus an, weil das ist was mir selber sehr nahe ist. Und dann will ich mit Bombast enden.
Dann machen wir das so. Ich zeig dir jetzt ein Albumcover, wenn ich es finde. So, das erste Albumcover ist eher eine düstere Angelegenheit auf den ersten Blick.
Oha.
Ich habe dir Minimalismus versprochen.
Das ist super. Was jetzt niemand sehen kann, ich beschreibe es mal. Also ich sehe eine schwarze Fläche und ich sehe in der Mitte zumindest Zeichen. Ich kann nicht so richtig entziffern, was es ist. Ob das könnten Zahlen sein, es könnten auch Runen sein. Auf jeden Fall Formen, die in der Mitte einen dünnen Streifen, der sich über das komplette Cover erstreckt und oben rechts und links jeweils, also es sieht aus der Ferne ein bisschen aus wie ein T, rechts und links sind dann nochmal so Querbalken, da ist dann der Albumtitel und der Künstler oder die Künstlerin beschrieben und ich kann es nicht richtig lesen.
Also, das ist eigentlich eine Band, die aber inzwischen hauptsächlich aus einer Künstlerin besteht. Die nennt sich Domingae Garcia Huidobro. Kommt aus Chile und deswegen heißt die Band auch so sehr schön chilenisch Völlakzeug.
Irgendwie sagt mir der Name was. Ich
Ja, das
kann
habe
es
ich dir schon
nicht.
mal aufgenötigt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich kann es noch nicht zuordnen, aber ich würde, was wahrscheinlich liegt es an der Farbe und an dem Namen. Ich glaube, ich verbinde das mit irgendwie sehr finsterem Black Metal, der mich irgendwie total depressiv machen könnte, wenn das Wetter heute nicht so gut gewesen wäre.
Dann würde ich sagen, wir hören einfach mal in den ersten Titel rein.
Oh, super.
Thank you. Das geht noch sehr, sehr, sehr viel länger. Das sind insgesamt 17 Minuten, der erste Track, der Römisch 1 heißt. Du
Ja.
hast einen Eindruck, oder?
Ich habe einen Eindruck und das ist hypnotisch, finde
Damit hättest du können in der Nacht starten, aber hast ja nicht gewollt.
ich. Vielleicht ist es auch besser so, wenn wir uns langsam steigern. Ich fühle mich da eigentlich ganz wohl damit. Und irgendwie klickt es mit dem Cover mit mir. Und zwar ist es so, dass ich das Gefühl habe, also auf diesem Cover, um das vielleicht nochmal für alle darzustellen, sind ganz viele, ist ein ganz schmaler Streifen, der sich von oben nach unten zieht. Oder so lese ich den. Mit Zeichen. Kannst nicht genau entziffern. Wenn man aber so ein bisschen rauszoomt, dann sieht man sehr deutlich, dass da eine Struktur drin ist. Also, dass die Zeichen irgendwie wechseln. Und wenn ich das jetzt mit diesem Track vergleiche, dann ist das so ein bisschen, naja, da kommt immer was dazu und da geht immer was weg. Also ich glaube, das ist so eine Charakteristik im Ambient, dass der Wechsel von Rhythmusstrukturen oder von einzelnen Instrumenten relativ langsam stattfindet, sodass man es als Mensch kaum wahrnehmen kann, dass sich was geändert hat. Man merkt nur plötzlich, irgendwie ist es jetzt ganz anders als vor 2 Minuten und man weiß aber nicht so richtig, wie man da hingekommen ist.
Das kommt auch so hin, wobei das nicht mit Ambient gelabelt ist. Also mal im Schweinsgalopp. Das ist das dritte Album der Band. Das heißt 1, weil sie haben irgendwie mit 2 angefangen. Frag mich nicht. Deswegen heißt das jetzt 1. Und die
Zählt
Titel.
runter.
Naja, nee, Entschuldigung, es war das vierte Album. Und weil das fünfte heißt dann Römisch 5. Die Titel, das sind 4 Stück, sind auch durchnummeriert von 1 bis 4, wenn du das ganze Album hörst. Es ist tatsächlich so, dass du den Übergang gar nicht wirklich wahrnimmst. Der erste Titel geht 17 Minuten, der zweite 13, der dritte wieder 17 und der dritte 13. Also das ist schon auch irgendwie so gewollt, dass das strukturiert ist. Das ist gelabelt mit Space Rock zum einen und zum anderen auch mit Krautrock. Ne, dieses rhythmische, dieses repetitive, dieses dann doch auch experimentelle, die verstehen sich auch so. Völlakzeud ist das, was die Chilenen denken, wie Feuerzeug ausgesprochen wird auf Deutsch.
Sehr schön. Ja, macht Sinn, phonetisch, glaube ich.
Ja, denk ich auch. Und tatsächlich, also ich habe jetzt noch mal, weil ich bin jetzt nicht so der große Krautrock-Fan. Ich denke dann eher so an aufwühlendere Sachen wie Amandül oder so. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so dieses, dass man halt eher Muster benutzt. Ist, glaube ich, kommt da schon ran an die Originale.
Ich bin da auch nicht so sattelfest. Ich hatte jetzt vor allem Can, also als wenn du das Wort Krautrock sagst, dann klingelt bei mir sofort Can.
Ja.
Und vor allem deren Schlagzeuger Jackie Liebezeit, der ist ja so bekannt für sein sehr konsistentes Trommeln, also sehr maschinenähnliches Trommeln. Ich weiß aber nicht, ob ich das Völlakzeug mit Can vergleichen würde, weil wie du sagst, also viele von diesen Krautrock-Sachen, die steigern sich relativ schnell dann eher in was Ekstatisches. Das weiß ich jetzt nicht, ob das hier in den 17 Minuten noch passiert, aber es scheint schon sehr getragen und sehr langsam. Deswegen hatte ich eben diese Ambient-Assoziation
Naja,
sozusagen.
es wird ein bisschen mehr, steigert sich's noch, aber wird nicht krass. Also ich finde, man könnte es im Club gut durchtanzen, aber es ist jetzt kein Rave oder so tatsächlich. Das ist, das bleibt so vom Beat her. Die nächste Platte, die 5, ist ein bisschen anders. Also da sagt man eigentlich, das ist noch mehr am Krautrock dran, weil das sind kürzere Stücke, die dann in sich nochmal so ein bisschen experimenteller sind und wo der Übergang nicht so fließend ist. Also auch da gibt es eine Entwicklung oder ein Durchdenken.
Ja, und kommen da Gitarren dazu?
Naja, eigentlich gehen die eher weg. Also das war ja auch, wenn man sich mal Live-Videos von denen anschaut, sie steht da schon da mit einer Gitarre in der Hand und es gibt auch einen Drummer dazu. Man hört es gar nicht mehr so sehr. Also ich glaube, das wird tatsächlich eher so runtergebrochen darauf, was es am Ende für Töne rauskommen, gar nicht, was für ein Instrument da die Basis dafür legt.
Also das heißt, da spielen schon Gitarren eine Rolle, aber die sind dann im Zweifel durch Effektpedale und
Ja.
Effektprozessoren so verfremdet, dass wir das jetzt nicht mehr so primär als Gitarrenmusik wahrnehmen.
Genau. Bei Krautrock steckt ja trotzdem immer auch noch Rock drin, aber so beim ersten, zwei, drei, fünfmal hören, hatte ich gar nicht so den Eindruck. Für mich klang das nach elektronischer Musik, bis mir das erst bewusst geworden ist.
Ja, also das war auch völlig meine Wahrnehmung. Aber es ist ja interessant, dass du das auch so also du hast ja ganz am Anfang eingeleitet mit einem, ich würde sagen, bildende Kunst-Hintergrund. Also was ich damit sehr verbinde oder mit ja schon mit diesem Kunsthintergrund verbinde, ist dieses serielle und dieses serielle Arbeiten. Also sich einen festen Rahmen vorgeben und den sozusagen in Anführungsstrichen abarbeiten. Also sowohl was die Länge der Titel angeht, als auch, ich kann mir gut vorstellen, dass hier Rhythmusstrukturen als Basis irgendwie definiert sind, dass die, ich nehme an, es sind zwei KünstlerInnen, die in diesem Projekt spielen, dass die sich vorher genau abgesprochen haben, in welchem Rahmen was stattfindet, was ja so ein bisschen, ja, wie bei Konzeptkunst üblich ist, aber eben auch in diesem Free Jazz, wo der Krautrock ja irgendwie auch rauskommt, auch so, ja, dass es eigentlich feste Strukturen gibt für was, was sich dann hinterher sehr organisch und sehr improvisiert anhört.
Genau, das wollte ich, das Wort organisch wollte ich jetzt auch benutzen. Also ich finde, es klingt sehr organisch, als wäre es gewachsen während des Spielens. Aber allein, dass die Track-Zeiten so festgelegt sind, glaube ich, daran sieht man, dass das schon durchdacht ist und dass das genau so gewollt ist.
Also das finde ich wirklich sehr erstaunlich. Also nicht nur an diesem Titel jetzt, sondern allgemein, dass es so in dieser Improvisationsmusik sehr viele Bereiche gibt, die genauso sind, die eigentlich sehr, sehr, sehr strikt durchdefiniert sind. Und dann aber was produzieren, was sich völlig organisch, völlig fließend anhört, als wäre es in dem Moment entstanden.
Jetzt kenne ich mich ehrlich gesagt mit solchen Clubveranstaltungen nicht aus, wie das normalerweise so funktioniert. Ich habe zwar schon ein paar DJs erlebt, war dann aber irgendwie immer mit mir und meinen eigenen Körperbewegungen beschäftigt, um drüber nachzudenken. Für mich ist es komisch, weil es fühlt sich, wenn ich die Platte höre, so an, tatsächlich, als wäre da ein DJ und würde da einfach sozusagen nur Sounds gestalten. Und wenn du die dann live siehst auf der Bühne, dann ist es eben trotzdem eine Liveband halt mit richtigen Instrumenten. Und dann ist auch ein Publikum, was quasi davor steht. Und zwar sich bewegt, aber es ist keine Dancehall.
Na, woran machst denn du dieses Gefühl oder diesen Unterschied zwischen Live und DJ fest? Was macht denn das aus deiner Sicht aus?
Naja, ich glaube tatsächlich, dass der Unterschied ist, DJ ist ja auch ein Live-Act, also ein richtiger Techno-DJ, ja, keiner da jetzt irgendwie Platten auflegt. Da geht's, glaube ich, darum, dass es relativ egal ist, wer dort steht und was es macht. Du willst einfach nur zum Tanzen hingehen und beim Konzert stehst du ja doch eher dort und guckst dir die MusikerInnen an. Auch wenn wir beide ja dann trotzdem immer rumzappeln. Aber ich glaube, so, also der Zweck, warum man da hingeht, ist, glaube ich, ein anderer.
Na, ich hatte jetzt, also das Interessante, dass du das von der Seite siehst, weil ich hatte es jetzt in meinem Kopf aus einer ganz anderen Seite, und zwar nochmal aus diesem, ja, wie organisch oder wie mechanisch fühlt sich das an. Also ich verbinde elektronische Musik, und da zähle ich jetzt DJs als MusikerInnen einfach mal mit rein, immer mit was, was sehr, na, gut auf den Takt passt. Also was einen strikten Takt hat, also klassische 4x4 Kickdrum, die immer zum richtigen Zeitpunkt kommt, sozusagen.
Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Muss nicht 4/4 sein, aber es ist halt sehr, also das Repetitive entsteht für mich dadurch, dass es maschinengenau immer wieder zum richtigen Zeitpunkt kommt und man deswegen da nicht so irritiert wird. Und wenn ein menschlicher Drummer trommelt, dann gibt es ja da immer eine Abweichung. Und da gibt es eben welche, die das besser können oder die präziser sind und welche, die ein bisschen lockerer sind, was aber erstmal an der Qualität, finde ich, nichts ändert, sondern nur am Stil oder an der Ausprägungsform. Also im Rock ist es, glaube ich, eher so, dass das halt ruhig mal ein bisschen ausfranst und kein Sturz, weil das dazugehört. Aber bei der elektronischen Musik ist alles halt so super perfekt getimed oder da passen die Takte so genau. Und das ist so ein bisschen was für mich den Unterschied ausmacht. Und hier hatte ich den Eindruck, dass die Takte eben sehr genau passen. Deswegen hatte ich das auch sehr stark mit elektronischer Musik.
Naja, ich glaube, ich habe auch, also außer Kraftwerk und Laibach, noch nicht wirklich eine elektronische Band erlebt. Ich hänge halt so viel mit den ganzen Rock-Leuten rum und da ist es ja sozusagen Sinn der Sache, dass sich das ständig ändert. Ich habe da nie drüber nachgedacht.
Ja, also mir geht es auch nicht ums ständig Ändern. Es ist eher so eine Präzisionsfrage, finde ich. Ich will gar nicht so, dass das, also mir ist es nicht wichtig, dass das eine oder das andere. Ich finde beides sehr wichtig für Musik. Aber ich assoziiere eben elektronische, in Anführungsstrichen, Maschinenmusik eher mit dieser Präzision und ich assoziiere Rock eher mit dem Nichtstattfinden von Präzision, sondern geringere Präzision und dass man das fühlt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es zählen könnte, ne? und dass ich das jetzt raus erzählen könnte und sage, okay, der Drummer, der ist immer eine Viertelnote falsch. Aber ich glaube, man kann das fühlen, dass es da einen kleinen Unterschied gibt. Es gibt aber mittlerweile, und das würde ich jetzt hier mal dazu zählen, Drummer, die einfach auch super präzise spielen.
Die gab es auch schon immer, weil du das so sagst. Es gibt so ein Paradebeispiel für einen präzisen Drummer und das ist Terry Bozzio. Der hat, ich glaube, Anfang der 80er bei Frank Zappa in der Band gespielt, was ja schon was heißt. Der hat ja nicht jeden genommen. Und der hat für ihn ein Stück geschrieben, das nennt sich The Black Page. Das ist ein Drum-Solo, ein durchkomponiertes Drum-Solo. Und das heißt deswegen The Black Page, weil die Seite schwarz ist vor lauter Noten. Das musste er auswendig lernen und spielen. Und da gibt es ein sehr schönes Video, wie er das spielt. Das muss ich dir mal zuschicken. Dann, da siehst du, wie er die Hi-Hat bedient. Da sind Kommentare drunter, was heißt, da werden schon Atomuhren danach gestellt. So präzise ist der. Also das ist, es gibt solche Leute durchaus. Die Frage ist halt, glaube ich, eher, ob es gewollt ist. Apropos großartige Drummer. Ich würde dir das nächste Albumcover schicken.
Auf jeden Fall, ich habe eine Schwäche für Rhythmusmusik.
Also, es wird deutlich heller, aber auch sehr speziell, finde ich.
Jo, also hell ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also für die HörerInnen, wir wechseln jetzt von schwarz auf schwarz oder von dunkelgrau auf schwarz wechseln wir jetzt zu, ich würde sagen, ein leichtes Violettgrau auf immer noch ziemlich dunkelgrau.
Ja, ich hätte es für Sepia gehalten, aber ich habe auch leider das originale Plattencover nicht. Ich habe auch nur runtergeladen.
Also ich sehe auf dem Cover was ganz Spannendes. Und zwar sehe ich einen menschlichen Schädel, der in einer Art Maschine eingespannt ist und der eigentlich, also wirklich nur ein Schädel ist. Und in der Partie um den Mund sieht es so aus, als wäre da eine Art Vergrößerungsglas. Aber das Vergrößerungsglas stellt eigentlich nur eine andere Schicht dar, nämlich Haut auf dem Schädel und da kann man sehen, dass das vermutlich ein Frauen- oder ein weiblicher Schädel ist, also zumindest sieht die Lippenpartie so aus und es könnte sein, als hängen da Raster-ähnliche Haare oder irgendwas runter, schwer zu erkennen. Und ganz oben steht Deluxe.
Das ist nur die Deluxe-Ausgabe gewesen.
Ach so.
Das okay. Hat jetzt mit dem Namen des Albums oder der Band nichts zu tun.
Okay.
Der Name der Band, der steht unten drunter, das könntest du theoretisch lesen. Du müsstest möglicherweise auch eine Ahnung haben, wer der Künstler war.
Also den Namen versuche ich zu lesen. Eli Elik. Keine Ahnung, also ich würde es als E, L, I und C eventuell interpretieren.
Nee, das ist ein P, das letzte.
Ach so. Also Elip oder
Nee, ELP, kurz für Emerson, Lake and Palmer.
Ah, okay.
Also wir sind im Jahr 1973 angekommen.
Dann weiß ich nicht, wer der Künstler ist.
Okay, das Album nennt sich Brain Salad Surgery und der Künstler war H.R. Giger. Das sagt dir was?
Ah ja, ja, sagt mir was, ja.
Der war damals schon ein Ding, das hat mich auch gewundert. Der wurde quasi der Band vorgestellt, weil man gedacht hat, das passt gut zusammen. Der hat auch diesen jetzt ikonischen Schriftzug von ELP, was sozusagen so zusammen einen Kreis ergibt, ja, entworfen. Und das Plattencover dazu, die Originale sind dann irgendwann auf Tour in Prag angeblich geklaut worden.
Und heute wahrscheinlich viel Geld wert.
Sollte sie jemals wieder auftauchen, denke ich schon. Weil auch ELP gibt es ja leider nicht mehr, ist ja nur noch Karl Palmer als Drummer am Leben.
Mich würde furchtbar interessieren, wie das klingt, weil, also wenn ich das Plattencover angucke, dann habe ich Steampunk-Assoziationen. Also schon irgendwie eine Mischung aus Vergangenem und Zukünftigem. Vielleicht auch so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen technoid, aber nicht im musikalischen Sinne, sondern eben im technischen Sinne. Ich muss ja zugeben, dass ich nicht sehr gut bin. Ich glaube, ich könnte kein Stück von Emerson, Lake and Palmer benennen, aber ich weiß, dass sie relativ oder ziemlich progressiv in ihren Werkzeugen und in ihrem Ansatz waren, Musik zu machen.
Mhm.
Vielleicht bildet das ein bisschen ab, aber ja, erzähl mal bitte ein bisschen mehr darüber.
Also, pass auf, bestimmend auf dieser Platte ist ein Stück, das geht 30 Minuten, das nennt sich Carnival 9. Das ist so lang, dass es nicht auf eine Plattenseite gepasst hat. Deswegen besteht eigentlich aus drei Teilen. Impressions nennt die das. Und die First Impression ist nochmal in Part 1 und Part 2 geteilt, weil es einfach nicht auf die Platte gepasst hat. Heute ist das anders. Und du kriegst jetzt zu hören, weil das ist vielleicht auch das, was man kennt und was jetzt so auf die Kürze der Zeit, die wir dann auch unseren ZuhörerInnen gönnen, da reinzuhören, vielleicht auch das, wo man am meisten von dem mitkriegt, was es ausmacht.
Okay, sehr gerne. Also ist das jetzt die erste Impression, oder?
Das ist First Impression Part 2.
Cool.
Also Klassiker, wir fangen mit der B-Seite an.
Ja.
Das war schon munter, oder?
Jo. Ich würde, also ich habe keine Ahnung, wie die 70er so waren, aber irgendwie stelle ich mir die so vor, so ein bisschen hyperaktiv.
Oh Gott, ich muss jetzt anfangen, sehr aufpassen, dass ich nicht anfange zu monologisieren und dir nach einer Stunde sage, was willst du noch wissen?
Na, dann fang doch mal an.
Ich weiß gar nicht wo. Also
Na,
Emerson, Lake and Palmer,
warte.
ja.
Dann fange ich vielleicht an, um den Bezug zum Cover nochmal zu machen. Das würde ich gern wissen. Weil,
Ja, damit hätte
also,
ich jetzt auch angefangen, tatsächlich.
weil vielleicht nochmal für die HörerInnen, um das klar zu kriegen. Also ich habe jetzt so eine Erwartungshaltung an das Cover, was irgendwie bunt ist, was irgendwie vielfältig ist, wie so ein Wimmelbild
Es
eigentlich.
ist doch gar nicht bunt. Ich finde das ja eher monochrom.
Ja, eben. Aber das wäre meine Erwartung, nachdem ich die Musik
Ach so.
gehört habe.
Ach, okay. Naja, also mir geht es tatsächlich eher um das Technische, aber vielleicht hängt das auch damit zusammen. Keith Emerson, der sozusagen alles, was da an Tasteninstrumenten zur Verfügung stand, bedient hat, der war halt sehr, sehr technisch unterwegs gewesen. Der hat auch an den Moogs mitgearbeitet. Also wie gesagt, die Platte ist von 73. Wenn ich jetzt recht informiert bin, dann kam ein paar Jahre später der Polymoog heraus. Es geht eigentlich auf ihn mit zurück. Da war er sehr gut unterwegs. Der war auch mit den Moog-Leuten dicke dran. Die haben zusammengearbeitet. Die haben auch zusammen quasi am lebenden Objekt geforscht. Und da war viel Experiment dabei, viel ausprobieren. Und das merkt man auch, wenn du die Platte im Ganzen hörst an, da sind auch Dinge daneben gegangen. Also auch
Ja.
wenn Brain Salad Surgery eine von den besten Platten ist, die sie gemacht haben, sind da Dinge drin, wo ich denke, oh Leute, das hättet ihr euch klemmen können. Das ist halt einfach so, glaube ich. Oder das war halt einfach so, wenn man sich durchprobiert hat, was alles geht und was auch nicht geht.
Naja, also das kann ich völlig nachvollziehen. Das ist ja auch was mir so in Erinnerung ist von der Folge zu Yellow Magic Orchestra. Die haben einen unfassbar großen Output und haben unfassbar viel auch mit dieser dann neuen Digitaltechnik experimentiert und da war auch unglaublich viel Schrott dabei, aber eben auch so ein paar Perlen, die interessant sind. Also das sehe ich, das höre ich hier auch, ja.
Und wofür halt Emerson, Lake & Palmer tatsächlich bekannt sind, auch heute noch, ist, die haben viele klassische Stücke bearbeitet. Also unter anderem Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, da gibt es ein ganzes Album davon und das ist schon, da hörst du halt, dass es technisiert worden ist, die Musik. Ich finde vieles davon richtig gut. Wie gesagt, auch manches, wo ich denke, ja, ging nach hinten los, würde man heute vielleicht auch anders machen. Aber ich glaube, dass, weil ich die Band halt kenne und sehr schätze, ist für mich sozusagen dieser technische Aspekt, der in diesem Albumcover hier drin ist, einfach, der springt mich eher an als das, was du jetzt als Ersthörer gehört hast. Und inhaltlich passt das zu Carnival 9. Es ist ein Konzeptstück.
Mir war kurz das Wort Rockoper und dann habe ich mir gedacht, wie ist das eigentlich definiert?
Ja, die haben tatsächlich eher einzelne Stücke. Also die haben jetzt kein Musical oder kein Schauspiel veranstaltet. Mal abgesehen davon, dass die sehr bühnenpräsent gewesen sind. Also vor allen Dingen Keith Emerson. Ich hab die ja immer live gesehen in den 90ern. Da waren die schon was älter. Und das war einer von diesen Momenten, wo du denkst, die sind nicht alt geworden. Also Oder die haben nicht nachgelassen. So ein Signature-Move, den Keith Emerson immer gemacht hat, der hat aus seinem Hosenbund einen übergroßen Dolch rausgezogen und den in sein Piano gerammt, um den Ton zu
Okay.
halten. Das war einfach ein Typ. Also es war einfach cool gewesen und das war also diese Herangehensweise. Alles ausprobieren. Der hat die Dinger umgeschmissen, der hat die gedreht, der hat die bewegt und immer geguckt, was dabei rauskommt. Das war
Ja.
wirklich eine große Freude, dazu zu gucken.
Also nicht so ein heiliges Stück Technik, wo man hofft,
Nee.
dass das irgendwie den von oben gegebenen Sinn erfüllt, sondern eher was, auf das man einprügelt und guckt, was bei rauskommt und sich freut, dass es irgendwie
Ja,
kaputt klingt.
genau.
Spannend.
Und das sehe ich vermutlich auch eher jetzt in dem Cover und denke, das passt so schön halt auch zur Musik, auch dann inhaltlich, was jetzt für dich, du bist da ja unbeleckt rangegangen, was ja auch schön
Ja.
ist.
Ja, völlig. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie das Cover, also wie die Platte ist? Hast du die physisch? Weil wir sehen ja
Nee.
jetzt nur das Cover. Weißt du, wie sich das nach innen abbildet? Ist das irgendwie. Okay, und das war aber, nehme ich an, ein Doppelalbum, wenn da schon das eine Stück nicht auf die eine Seite gepasst
Nee,
hat.
das war ist ein ganz normales, einfaches Album.
Ah, krass, okay.
Da ist nicht viel mehr dazu. Da ist Jerusalem, das ist sehr bekannt von ihnen, das ist so hymnisch nach dem Gedicht. Das ist relativ kurz und dann haben die eine Toccata drauf. Das ist so eine Klassikbearbeitung, da weiß ich aber jetzt nicht wieder. Jeder ursprüngliche Komponist hieß, den kannte ich auch nicht. Und dann gibt es immer so ein Lied, was Crack Lake, also so diese typische Crack Lake Ballade. Und dann so ein Ding, wo ich denke, Leute, lasst es weg. So ein Füller, ne, schrecklich ist. Und dann der Rest ist Carnival. Und das ist in einer Erzählung über den Kampf des Menschen gegen die Maschinen. Weil der Mensch die Natur zerstört hat und die Maschinen quasi übernehmen. Das hast du möglicherweise auch jetzt rausgehört aus dem Text.
Ich habe den Text nicht komplett irgendwie verstehen können, weil da auch so viel passiert ist. Also mein Kopf war die ganze Zeit nur beschäftigt mit, was passiert hier eigentlich noch? Aber als Erzählung finde ich das super spannend, weil das ja in der Zeit, in der das Stück entstanden ist, schon eher auch eine Technik, naja, so ein Wechsel, ne? Also während man in den 60ern noch sehr technikaffin war und der Fortschrittsglauben noch irgendwie eine große Rolle gespielt hat, ist es ja in den 70ern und spätestens dann Anfang der 80er sehr, sehr gekippt. Und das, wenn das Album, du sagst von 72 oder 73, da ist
72,
es,
ja.
genau, da ist das ja gerade wahrscheinlich in so einer Umbruchsphase.
Also das, was du gehört hast, das war im Grunde genommen so die Einladung des Menschen zu dieser Show, Come and See the Show. Und das wird halt immer perverser oder immer verrückter, ne? Also so Hunde, Gypsy Queen in a Glaze of Vaseline und dann später Seven Virgins and a Mule, die da alle so vorgestellt werden, also so ein Freak-Zirkus im Grunde genommen, der da gezeigt wird. Und im zweiten Teil, der sehr viel auf ein Piano zurückgreift, der diesen Kampf zwischen Mensch, Natur und Maschine darstellt, sehr unterschiedliche, vielfältige Weise. Und zum Schluss, es wird offen gelassen, so ein bisschen, aber am Schluss hat man schon den Eindruck, dass die Maschine triumphiert, weil sie sagt, na, ich bin kalt und ich bin überlegt und ihr seid emotional und ihr habt ja alles zerstört.
Also ein sehr erzählendes, schon fast theatralisches Album.
Also zumindest dieses Stück ist sehr theatralisch, über weite Strecken auch ohne Gesang, also instrumental, aber ja, sehr erzählend trotzdem.
Habe gerade versucht, nebenbei noch zu schauen, wann 2001 Space Odyssey, der Film, rausgekommen ist. Weil ich das irgendwie gerade als Assoziation hatte mit die Maschinen siegen, in Anführungsstrichen, aber der ist schon 68
Ich
rausgekommen.
glaube, das war tatsächlich die Zeit. Du hast ja die Diskussion auch heute wieder. Nur, glaube ich, unter anderen Voraussetzungen. Also ich glaube,
Ja.
die Angst, die wir heute haben, ist, glaube ich, eine andere.
Na, ich weiß nicht, ob es eine andere ist, aber die Themen spielen schon eine große Rolle. Ich habe jetzt erst kürzlich eine Panel-Diskussion und dann anschließend ein Screening des Films Interstellar gesehen, der ja, ich weiß nicht, noch keine 10 Jahre alt ist. Und im Prinzip geht es eigentlich um ähnliche Themen. Also wir ruinieren den Planeten und glauben dann daran, dass der Fortschritt uns schon irgendwie retten wird, beziehungsweise wie viel, also auch so dieser Zwiespalt, wir sind darauf angewiesen, uns von Wissenschaft und Technik in Anführungsstrichen retten zu lassen und gleichzeitig sind wir aber zerrissen darin, moralisch, wie viel Raum wir dem geben. Ich würde nur sagen, so ganz abstrakt sind die Themen da nicht so unterschiedlich.
Ich denke, also was man damals nicht geahnt hat, meine persönliche Angst heute ist eher, wenn die Maschinen uns übernehmen, dass die nicht aufstehen gegen uns, sondern uns einfach manipulieren. Und das hat man damals nicht vorausgesehen.
Ja, das könnte man, also zumindest, wir wollen ja jetzt keine 2 Stunden Philosophiediskussion daraus machen. Ich glaube, das können wir jetzt hier erstmal so stehen.
Nee, da
lassen.
Muss ich auch hinterher wieder Kuchen fressen, um bessere Laune zu kriegen. Das kann man nicht machen.
Ach, ich weiß nicht. Es gibt auch absurde Momente in der Dystopie.
Ich würde allerdings so ein bisschen depressiv weitermachen. Es tut mir
Na
leid.
Klar. Los.
Auch wenn man es diesmal dem Bild nicht auf den ersten Blick ansieht. Warte. Du hast was Farbenfrohes gekriegt von mir?
Ja, ich habe was Farbenfrohes gekriegt.
Wie?
Und irgendwie auch wieder mystisch.
Mhm.
Also anders farbenfroh, als man sich das vorstellen würde.
Mhm.
Ich schreibe das mal ganz kurz. Wir sehen, ich würde sagen, 2 Fabelwesen. Das könnten Könige, das könnten Zauberer sein, die sozusagen spiegelnd rechts und links im Cover stehen. Beide sehen relativ männlich aus, haben einen roten Bart und in den Mund und in den Augen Dinge, die leuchten. Das könnten irgendwelche magischen Kugeln sein oder so. Also es ist sehr mystisch. Vor einer Hand schwebt auch eine Art Leuchtekugel, während die andere zur Faust geballt ist und eine andere Farbe hat, nämlich dunkel. Und hinterm Kopf oder aus dem Kopf heraus kommt auch noch irgendwas Kugelähnliches. Das ist schwierig zu beschreiben. Und in der Mitte ist auf jeden Fall noch irgendwie angedeutet ein Bär. Das Album heißt wahrscheinlich Crack in the Sky der Formation Mastodon.
Ja, das In ist nicht ganz richtig. Also das spielt eine Rolle damit, aber es steht gar nicht da. Es heißt nur Crack the Sky.
Oh ja, entschuldige.
Es ist nicht so schlimm, weil tatsächlich... Also du siehst das ja, dass da sozusagen ein Himmel dargestellt ist mit einer Störung drin.
Ja, da ist eine Spirale, die mich anschaut und die mich in das Bild hineinsaugen wird. Durch die beiden durch, in der Mitte, wird das allsehende Auge alles aufsaugen.
Ich fang jetzt tatsächlich mal mit der Erklärung an und
bitte.
Wir machen die Musik ein bisschen später. Also die Band bitte. Mastodon hat angefangen, die stammt aus den USA, hat angefangen so als Doom Metal Hardcore Punk Sludge Band. Also alles irgendwie runtergestimmt, alles ganz schön düster. Und das ist das 4. Album auch, was wir hören. Da gehen sie so ein bisschen mehr auch in Richtung Rock. Das hat ein bisschen sich aufgeweicht, musikalisch, inhaltlich. Echt, mit denen möchtest du keinen Abend verbringen. Das ist schwer depressiv, alles, was sie da machen, naheliegend. Sie verarbeiten da den Tod, glaube den Suizid der Schwester von einem der Bandmitglieder. Und das ist tatsächlich sehr mystisch alles. Ich denke, die rothaarige Figur, die sich da spiegelt, das soll Rasputin sein. Frag mich nicht. Also das ist alles irgendwie so russische Mystik, Rasputin. Das hat irgendwie mit den eigentlichen Legenden nichts zu tun. Aber ich weiß nicht, ob du Hellboy gesehen hast. Die Figur Rasputin, die scheint die Amis irgendwie so ein bisschen zu faszinieren. Aber hat mit dem nichts zu tun.
Manchmal ist es ja auch die Faszination von etwas, was sehr anders ist, als der eigene Kulturraum so zu bieten hat.
Mastodon hatten vorher 3 Alben gemacht, die schon alle konzeptuell gewesen sind. Da ging es los mit Feuer, dann Wasser, dann Erde. Und jetzt, das ist sozusagen, um das abzuschließen, das Thema Luft oder ätherisch. Und da geht's um die Reise in des Menschen quasi in den Himmel und dieses Crack, also die Schwester hieß Sky, mit E hinten geschrieben.
Oh, okay.
So leitet sich das dann auch ab, dieser Crack the Sky oder Crack in the Sky.
Ja.
Ich würde dir mal den Titeltrack an der Stelle vorspielen.
Sehr
lass
gerne.
Lass dich nicht deprimieren.
Nö, ich erwarte jetzt einfach ein volles Brett, ganz viel Gitarren, ganz viel Schlagzeug.
Ja, geht schon.
Yeah.
Na gut, das war schon laut, ich geb's zu.
War gar nicht so schlimm, fand ich.
Ja.
Man darf die Double Bass nicht fehlen, aber war jetzt nicht so wild, fand ich.
Ja, nochmal zurück zum Inhalt, also in eine Figur. Ich denke, die Sky tritt in eine Reise an. Sie verlässt ihren Körper, driftet ins All. Sie gerät durch eine Öffnung, also diesen Crack in the Sky, irgendwo hin, wo die Seele nicht mehr zurückkommen kann. Das ist so die Geschichte, die sich da abspielt. Das hat man, glaube ich, auch gehört.
Also es wäre jetzt nicht meine direkte Assoziation.
Aber wenn man es weiß, ergibt es einen Sinn, denke ich.
Na, das stimmt ja. Ich habe mich eher gefragt, also abseits vom Text, denkst du, es gibt eine Möglichkeit, dieses Mystische irgendwie musikalisch rüberzubringen? Also wird das für dich durch irgendwas transportiert, was die hier machen?
Nicht wirklich. Also ich denke, das Albumcover ja auf alle Fälle. Ansonsten, du hörst halt jetzt nichts, was ich mit russischer Musik oder auch mit sphärischen Klängen assoziieren würde. Das ist tatsächlich, es geht eher Richtung Stoner, Richtung Metal halt, Richtung. Es ist rockiger geworden, das schon, aber es ist nicht, ich glaube nicht.
Ja, das war eben das, was ich mir, also ich habe versucht, mir einen Reim auf das Cover zu machen, jetzt ohne den Text rein musikalisch. Und wahrscheinlich ist es nur über den Text zu transportieren.
Ja, also die haben sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt, aber ich glaube tatsächlich, dass es hier eher sozusagen die Verbindung zwischen Cover und Text ist. Beziehungsweise zwischen Cover und den drei Covers, die sie davor gemacht haben, weil die sind alle vom gleichen Künstler gemacht worden. Das ergibt tatsächlich ein Gesamtbild. Paul
Das wäre
Romano.
jetzt, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, weil wir heute so stark über die visuellen Sachen sprechen. Wie sehen denn die anderen Alben aus? Also offenbar ist es ja als Serie angelegt und offenbar ist es ja als Kunstwerk angelegt. Wie sehen denn die anderen Cover aus?
Also ich habe ja schon gesagt, die beschäftigen sich mit den anderen Elementen und die sind im Grunde genommen auch so, dass du quasi einen großen Kreis siehst, der das Bild prägt. Und da spielt sich quasi dann, oder darum herum, je nachdem, spielt sich dann das Dargestellte ab. Das Album Leviathan, das sich mit Wasser beschäftigt, das siehst du im Meer. Und aus dem Meer heraus kommt Moby Dick. Das ist halt die Figur, um den es auch geht. Und auch so dargestellt in dieser malerischen Art. Wenn man von ganz weit weg guckt, könnte man denken, es ist ein Ölgemälde, was es aber nicht ist. Aber so von der Farbigkeit, von der Flächigkeit, finde ich, kommt das so hin.
Ja, ich habe mir das gerade nebenbei auch nochmal aufgemacht. Das würde ich so unterschreiben. Ja, das ist auf jeden Fall auch, also das finde ich vielleicht sogar den interessantesten Aspekt, dass die Cover und die Konsistenz der Alben so ist. Also, dass man sehr leicht sieht, dass das von demselben Künstler ist.
Genau, und die haben im Grunde genommen so eine Vier-Elemente-Reihe gemacht und danach haben sie den Künstler gewechselt mit dem
Ah ja.
nächsten Album.
Und war das dann inhaltlich auch nochmal eine Serie oder?
Danach? Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, Mastodon ist okay, finde ich spannend, aber es ist für mich musikalisch so auch so ein bisschen vorhersehbar. Also wir hatten das letztens das Thema auch besprochen, wo ich gesagt habe, es gibt halt so Rockbands, die klingen immer, wie sie klingen, also King Crimson, da haben wir sie wieder. Oder auch Hagen, wo du ein paar Takte hörst und sagst, jawohl, kenne ich, ist die Band, aber die ist immer wieder frisch, das ist immer wieder gut zu hören. Und bei Mastodon ist es so, was denkst du, ja, es ist so ein bisschen boring auch, jedenfalls für mich. Deswegen stecke ich da nicht ganz so drin. Kann man mithören, kann man gut mithören, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sage, ich muss mir da eine Sammlung aufbauen.
Ja, na, alles gut. Ich habe nur eine Frage, weil wir eben so über das Visuelle gesprochen haben und weil der visuelle Künstler, dessen Namen du gleich nochmal nennst, sicher.
Paul Romano
Okay,
oder Paul.
Paul Romano. Der hat ja offenbar mit einer großen Konsistenz ein Gesamtwerk geschaffen über diese vier Alben. Und immer mal auch diese verschiedenen Elemente anders visuell dargestellt. Hat denn die Band neben dem Text musikalisch, also siehst du da auch so eine Serie, dass sie sich da von Mal zu Mal musikalisch mit einem anderen Leitgedanken oder einem anderen Thema beschäftigt haben? Oder ist diese serielle rein auf den Text bezogen?
Also abgesehen davon, dass die eben sozusagen noch ein Stück depressiver angefangen haben, mit ihren tiefgestimmten, Saiteninstrumenten, war das, glaube ich, die Entwicklung hin zu mehr brockiger Musik nicht gesteuert über den Inhalt der Alben. Ich glaube, das war einfach so eine Entwicklung, die die Band genommen hat, aber die hat jetzt nicht damit zu tun, dass man gesagt hat, ist das mystische Wind- oder Luftalbum muss jetzt brockiger werden. Ich glaube, das ist einfach der Weg, den die Band gegangen ist.
Ja, ne, ich hatte nur überlegt, weil wir ja heute so diese Verbindung auch zur bildenden Kunst haben und da das ja ganz häufig so ist, dass dann für einen Künstler entweder ein Thema oder ein Material oder eine Arbeitsweise sehr im Vordergrund steht. Und da hatte ich gedacht, dass das eventuell dann eine Band auch aufnimmt, wenn sie dann so seriell oder so in Konzepten arbeitet.
Hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Also ich bin ja ein großer Fan von Konzeptalben, aber dass eine Band mit einem Konzeptalbum anfängt, ist schon immer bemerkenswert, dass sie dann da eine, wie heißt denn das, eine Quadrologie draus machen. Also gleich vier hintereinander. Da brauchst du, glaube ich, auch ein bisschen Eier oder auch so ein bisschen gutes Selbstverständnis, um das so durchzuziehen. Normalerweise fängt man mit irgendwas an, denkt, okay, dafür stehe ich, das mache ich und dann gucken wir mal weiter.
Ja, ich glaube, es gibt nur wenige Bands, die das so machen, beziehungsweise die das von vornherein so planen. Ich glaube, Led Zeppelin hat auch mit dem Album 1 angefangen und irgendwann nach 4 oder so aufgehört, die durchzunummerieren. Aber ich würde mal vermuten, das war jetzt nicht so die super. Also zumindest hört man es den Alben nicht an, dass die durchgeplant waren. Ich glaube, es gibt tatsächlich, wie du sagst, nur ganz wenige Bands, die das so stringent von Tag 1 durchziehen.
Naja, Ed Sheeran macht das ja auch, aber das sind ja keine Konzeptalben, die bei ihm dahinter stecken. Der hat sich ja einfach nur dafür entschieden, das Plus und Minus und so weiter zu nennen.
Okay, da bin ich raus und
Okay.
du hättest gerade mein Gesicht sehen sollen.
Ja, so ein bisschen gucke ich manchmal ins Heute, aber voran es bloß nicht weiter.
Okay. Cool. Eine letzte Frage vielleicht noch zu dieser Band. Dürfen die sich das im Metal erlauben, mit so einem relativ einfachen Schriftzug aufzutauchen? Also für unsere HörerInnen jetzt nochmal. Ich würde sagen, das ist eine ganz normale Serifenschrift. Nicht viel spannender als ein Times New Roman.
Ich finde, Times New Roman ist mein All-Time-Favorite, weil der sich einfach super lesen lässt, ja.
Das war nicht die Frage und es ist auch nicht der Anspruch von Metal-Bands, insbesondere nicht auf Covern.
Das ist tatsächlich so ein Ding, dass man Metal-Schriftzüge immer eher schlecht lesen kann. Wäre auch mal eine Untersuchung wert. Sie kommen halt nicht aus dem Metal, ne? Sludge ist halt doch noch mal ein bisschen was anderes. Und ich bin ganz dankbar, dass es so ist. Ich finde, wenn man irgendwie erkannt werden will, dann soll man auch gelesen werden. Und ich
Naja,
glaube,
manche sagen so, manche.
dürfen tut man im Zweifelsfall alles und nichts, ne? Also auch im Metal gibt's, oder gerade im Metal gibt's ja so Gatekeeper, die sagen, was geht und was nicht. Und da ist im Zweifelsfall Schrift noch das geringste Problem. Dann ist vielleicht eher auch das Auftreten und ein Konzeptalbum zu schreiben und Proki zu sein
Okay.
noch größeres Problem.
Also gibt's noch tiefere Codes als nur das, was ich wahrnehme.
Ja, aber wir sind doch alles freie Menschen in einer freien Welt und in die Kaninchenlöcher, in die wir hinabsteigen, gilt ja sowas sowieso nicht. Wollen wir es noch ein bisschen bunter machen?
Los.
Okay.
Die Frage ist ja jetzt, wenn du sagst, noch ein bisschen bunter, präsentierst du mir jetzt von Cream das Religious Album Cover?
Nee, wir sind bei einem Album, das 2004, 24 herausgekommen ist. Allerdings mit einem starken Verweis zurück. Ich schicke dir das
Okay.
Album und möglicherweise spricht dich ja auch der Titel schon an. Ach, du kannst den Titel gar nicht lesen.
Nö.
Erzähl mal.
Versuche noch zu entziffern. Okay, also Titel gebe ich schon mal auf. Wir sehen einen Comic vor uns, würde ich sagen. Und der Comic, der hat so eine nahezu menschliche Gestalt in der Mitte, die ein Mikrofon in der Hand hält und stark tätowiert ist am Oberkörper. Es könnte also der Sänger einer Hardcore-Band sein oder einer Punk-Band. Wir sehen einen Fernseher, aus dem irgendein Monster kommt, und wir sehen noch zwei, drei andere Monster, vier vielleicht sogar, die ringsrum sind. Und ganz oben in der Mitte prangt ein unleserlicher Schriftzug in Rot. Rechts unten steht noch Mike Diana 2022. Ich nehme an, das ist eventuell die Künstlerin oder der Künstler. Ja, es ist sehr bunt und ich würde das mit irgendwie einer Punk- oder wahrscheinlich Hardcore-Band in Verbindung bringen.
Ja, nö. Ich spiele dir das einfach mal vor.
Los geht's.
Der Titel heißt Specimen. Moment, welchen spiele ich davor? Say. Sind wir munter.
Oh, Sarah, sag mir das doch, dass es um Klitsch Nintendo Game Boy Core geht.
Es nennt Mega. Sich Chiptune.
Ja, ich weiß, ich kenne das schon. Aber das ist schon die schräge, also das ist die härtere Version. Also ich würde sagen, das ist Chiptune Core. Da muss man differenzieren, weil beim Chiptune gibt es unglaublich viele Untergenre, die wahrscheinlich alle keinen Namen haben, aber die sich schon sehr deutlich unterscheiden.
Also,
habe ich auch ganz, ganz kurz. Jetzt habe ich auch rausgefunden, warum auf diesem Cover ganz unten irgendwie so ein verkehrt rum ein Gameboy hängt, auf dem das Pac-Man-Spiel abgebildet ist.
Das ist sein Instrument. Er verwendet ein Gameboy von 1989.
Ja, das ist mir sehr bekannt, diese Art Musik zu machen. Also nicht nur, weil ich selber den Gameboy besitze, um damit Musik zu machen, zwar andere Töne und andere Länge, aber mir ist auch diese Szene relativ bekannt.
Ja, ich habe gewusst, dass ich dich abhole. Ich habe den live gesehen. Es war einfach
Nenn
großartig.
Mal bitte den Namen.
A Rotten Bit ist aus Mailand. Heißt eigentlich Alessandro Galli mit Spitznamen Otto. Und das ist auch die Figur, die du siehst. Das ist er. Er steigt genauso über die Bühne, entweder nur mit einem Hemd oder mit freiem Oberkörper und so einer Maske auf dem Kopf. Und dann hat er halt nur seinen Gameboy in der Hand, der ja quasi nur das spielt, was er vorbereitet hat. Also der macht eigentlich hat er nichts zu tun.
Ja,
auf der Bühne, ne? Nee. Außer den Gameboy zu halten. Und der hat wirklich.
Kann man so nicht sagen.
Naja, es kam mir schon so vor.
Man kann da schon auch performen damit.
Naja, er hatte die Zeit seines Lebens gehabt. Er hat dort auch, wir waren in Dresden in der Chemiefabrik, der hat dort auch in dieser Hütte eine Wall of Death zustande gebracht. Es war wirklich sehr, sehr, sehr amüsant.
Glaube ich sofort, ja.
Und es war mega. Stimmung in der Bude,
ja,
ne?
Ja, also, völlig. Also das ist ja auch ein sehr dynamisches, also gerade was er jetzt hier, was du in dem Track hattest, ist ja was sehr Dynamisches. Also ich habe hier gesessen und die ganze Zeit gewippt und breit gegrinst. Umso besser finde ich es, dass das Cover das so gar nicht abbildet. Dass das Cover so, naja, es ist halt Punkrock. Ne? Und vielleicht spiegelt es auch seine Idee davon wieder.
Ich glaube, das spiegelt seine Attitüde wieder, aber ansonsten würde ich sagen, spiegelt das Cover doch genau das wieder. Also das, was ich gesehen habe, ist auch dieses Cover. Also so alles ein bisschen, ich sag mal, es sieht ja so ein bisschen gekritzelt aus, ne? Alles so ein bisschen handgemacht, so egal, ob es perfekt ist oder nicht. Man sieht ihn, man sieht die, Ich würde es jetzt so assoziieren, diese Monster, die du da vorhin so genannt hast, die sind halt eher die Spielfiguren, die man mit so einem Gameboy vielleicht steuert über einen Bildschirm. Und da ist
Ja.
dann alles dabei und das klingt halt nach 8-Bit.
Ja, genau. Aber wie gesagt, halt mit einer großen Dynamik. Und was mein Eindruck dieser Szene ist, zumindest das, was ich mitbekommen habe über die Jahre, ist eben auch so eine starke DIY-Kultur. Und vor allem ein großer Witz, also sich selber nicht ganz so ernst nehmen. Ja, wie du schon sagst, ne? Also die Zeit des Lebens haben. Also auf einer Bühne stehen, ein paar Knöpfe drücken und sich einfach tierisch freuen, dass man anderen Leuten damit eine Freude machen kann und selber so viel Spaß haben kann, ohne jetzt daran zu denken, oh, ist das jetzt Kunst? Also da ist, ja, ich glaube, das spiegelt diese Szene oder ist in dieser Szene sehr verbreitet und er spiegelt es aus meiner Sicht sehr gut wider.
Wobei Chiptuning ja auch so eine optische Kunst sein kann, ne?
Ja. Also wie gesagt, diese Szene ist sehr breit und das, was du meinst, ist vielleicht eher aus diesem, oh jetzt muss ich überlegen, wie der Begriff genau ist. Also es gibt die sogenannte Tracker-Szene und wo dieser ganze Chiptune herkommt. Da gibt's was, das nennt sich Key Generators. Also als es Computerspiele gab, in der Anfangszeit gab es auch irgendwann Leute, die Computerspiele verschlüsselt haben, also zum Beispiel Firmen, die damit Geld verdienen wollten. Und da hat sich dann eine Szene entwickelt, die diese Keys gecrackt hat, also die sogenannte Cracker- und dann Tracker-Szene. Und die haben in der Regel versucht, auf dem Datenträger, also der Platz war halt sehr. Der Speicherplatz war sehr begrenzt, sowohl für die Spiele, die mussten mit minimalen Ressourcen auskommen und die sind meistens auf Chips gebrannt worden und haben da quasi als Stück Software gelebt, ne, wenn du so möchtest. Und sind dann, also die haben nicht auf einer Festplatte, also wenn du so ein Gameboy hast, du steckst hinten diese Cartridge rein und dann ist das Spiel auf einem kleinen Speicher, also auf einer kleinen Platine in der Karte drin und nicht wie heutzutage, dass du dir das irgendwie auf dem Rechner lädst. Und um das halt zu cracken, haben also die haben die Verschlüsselung geknackt und haben dann, wenn sie das auf einen freien Chip oder auf so eine freie Cartridge gebrannt haben, davor noch versucht, was von sich selber unterzubringen. Also quasi so die Haftnotiz, wir waren hier, ihr könnt uns mal, wir haben den Schlüssel geknackt und übrigens, wir sind, ne, so ein bisschen wie so ein Flugblatt oder so eine terroristische Vereinigung, die halt gesagt haben, ja, wir sind die Crew, la la la. Und da gab es dann halt verschiedene bekannte Cracker-Crews und die haben sich eben durch besondere Kreativität ausgezeichnet. Nicht nur das Schlüsselknacken, sondern eben dann auch ein Stück Musik und ein Stück Visuelles dazulassen. Und mit denen, und das hat sich dann so ein bisschen zu einem Wettbewerb ergeben oder aufgeschaukelt, dass man mit den limitierten Ressourcen das meiste eben, also limitierte Rechenleistung, aber auch limitierter Platz, das meiste rausholt, was man musikalisch, aber auch visuell machen kann. Und das ist vielleicht der visuelle Teil daran, ja.
Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, dass du sehr begrenzte Ressourcen hast. Du hörst das ja auch. Es klingt ja nicht alles schön fürs Ohr, aber dass man mit dem wenigen so viel draus machen kann, das finde ich, ist ein großer Spaß an der Stelle. Und
Ja, völlig.
spannend auch zu machen, oder?
Ja, also völlig. Und es ist auch, also da kann ich ja trotzdem noch Ryoji Ikeda unterbringen heute. Diese Soundchips, diese 8-Bit-Soundchips, die haben in der Regel eben nicht nur 8-Bit-Speichertiefe überhaupt gehabt, sondern die hatten, also das war meistens so die Breite des Busses und des Rechensystems, also des Prozessors. Die haben aber auch vor allem, was die Soundchips anging, überhaupt sehr limitierte Ressourcen gehabt. Und meistens hatten die eben vor allem einen Rechteckgenerator, für die Technik interessiert sind. Und das ist eben das, was so harsch klingt. Das ist das, was diese vielen Obertöne hat. Weswegen das so den sogenannten 8-Bit-Sound hat. Es gibt aber auch Künstler wie Ryoji Ikeda zum Beispiel. Die nutzen das im Noise aus und machen da, also destillieren das dann nochmal runter in die Kernelemente, also zum Beispiel in Sägezahnwellen verschiedenster Frequenzen oder verschiedenster Phasenbeziehungen zueinander. und limitieren sich da nochmal, also limitieren sich in dem Limit, was sie eh schon haben, nochmal, während diese Chiptune-Szene eigentlich versucht hat, das meiste rauszuholen. Also die wollten schon, na, da ist ein kleines bisschen, in Anführungsstrichen, Bombast drin, da ist ein kleines bisschen Überschwang mit allem drin und auf der konzeptionellen Seite gibt es dann eher nochmal sogar den Gegentrend, also da nochmal zu reduzieren und dann wirklich nur noch das zu nehmen, was macht den Sound aus, eine Rechteckwelle zum Beispiel.
Ich finde das total spannend, weil du jetzt gerade gesagt hast, die reduzieren sich, das mir jetzt gerade so in Zirkelschluss auch zu Völlerp Zeut am Anfang. Also du hast jetzt hier die Künstler, die bewusst mit limitierenden Instrumenten arbeiten, um da das meiste rauszuholen. Und auf der anderen Seite hast du so ein Projekt wie Völlerp Zeut, die sehr minimalistisch klingen, die aber im Prinzip alles machen können. Und das halt nur ganz langsam anpassen, ohne dass du es so richtig mitkriegst, wie vielfältig das eigentlich ist.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Also ich finde das auch immer wieder einen spannenden Punkt, wie diese krasse Limitierung zu Kreativität führt.
Das müssen wir als geborene DDR-Bürger umso besser, oder?
Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um darüber zu reden.
Ja, aber du kennst doch die ganze Nostalgie, die damit verbunden ist.
Die kenne ich, ja. Ich würde immer dem zustimmen, dass Limitierung, warum auch immer, ich verstehe es noch nicht, aber Limitierung zu Kreativität führt. Das ist aber ganz unabhängig von Ländergrenzen.
Na, meine Arbeitsthese ist ja, dass Limitierung dir einen Fokus gibt. Und wenn du, das ist so immer mein Beispiel, wenn du vorm Joghurtregal stehst und es gibt 180 Sorten und davon sind 63 unterschiedliche Erdbeerjoghurts, dann verlierst du halt deinen Fokus und dann kannst du, wenn du alles hast, nicht mehr gut entscheiden. Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, das ist tatsächlich das Ding. Wenn du dich limitierst, dann öffnest du deinen Blick für halt in einen gewissen Bereich auch nur rein.
Ja, völlig. Also gibt es auch viele Theorien dazu, viele Philosophen, also von simpelster Business-Logik bis hin zu Philosophen gibt es ja da irgendwie eine ganze Reihe an Menschen, die das immer mal wieder auf den Tisch bringen. Dass eine Limitierung, sei es jetzt materiell oder in dem Rahmen, den du dir inhaltlich steckst oder auch nur zeitlich dazu führt, dass irgendwie was Interessantes rauskommt. Ne? Also wenn man jetzt ewig lang Zeit hat, ein Album zu produzieren, dann wird es in der Regel auch nicht das Allerbeste. Wenn man jetzt zu kurz Zeit hat, sicher auch nicht, aber wenn es gibt irgendwie so ne, diese magische Zeit dazwischen, wo auch trotzdem so ein bisschen Zeitdruck da ist, der dazu führt, dass man ja was auch abschließt.
Apropos.
Sollen wir mal abschließen?
Na, ich glaube schon, oder? Ansonsten verzetteln wir uns auch noch.
Nee, das ist doch inhaltlich. Also ja, das ist inhaltlich ein guter Schluss, finde ich.
Okay. Dann vielen Dank für dein Interesse. Es hat mich total gefreut.
Ich danke dir für diesen Ritt. vor allem, also war visuell eine krasse Bandbreite, aber auch musikalisch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele Genres abhandeln. Mhm. Finde ich gut. Und alles Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Mega.
Sehr cool. Okay. Dann danke auch an alle anderen, die bis hierher durchgehalten haben.
Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.